Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Wie befasst man sich auf gute Weise mit Selbstmord? Der deutsche Künstler Wir Lewandowski, der befasst sich viel mit dem Tod und der baut unter anderem sogenannte Selbsttötungsmaschinen. Das sind Geräte, mit denen man sich theoretisch selbst töten könnte. Und das klingt makaber, aber wenn man sich diese Geräte anschaut, wenn sie in der Ausstellung irgendwo stehen, dann kann einen das vielleicht dazu bringen, sich auf besondere Weise mit dem Tod auseinanderzusetzen. In Düsseldorf kann man das gerade ziemlich ausgiebig tun, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil da läuft die neue Ausstellung mit dem Namen Tod und Teufel, Faszination des Horrors, mit lauter Kunst über Grausames, also quasi Horror als Kunst. Und was daran so faszinierend sein kann, das bespreche ich jetzt mit dem Künstler Wir Lewandowski. Herzlich willkommen.
Hallo.
Bevor wir gleich drüber sprechen, was Sie daran reizt, sich künstlerisch mit Tod und Sterben zu befassen, würde ich gerne mal konkret auf dieses Werk eingehen, also diese Selbsttötungsmaschine, von denen Sie ja, glaube ich, auch mehrere gebaut haben. Das sind Geräte gebaut aus Alltagsgegenständen, wenn ich richtig weiß. Was sind das für Selbsttötungsmaschinen?
Ja, das ist richtig. Das sind Maschinen, die aus dem alltäglichen Leben quasi gegriffen sind. Also man geht in den Baumarkt und findet unterschiedliche Dinge oder Fitnesszubehör. Und sie konstruieren quasi ein Modell, an dem man es praktisch tun könnte, aber natürlich nicht tut. Es ist eine Skulptur, ein Kunstwerk. Und dieses Modell veranschaulicht dem Betrachter quasi die Möglichkeit zu sterben.
Genau, das veranschaulicht total. Also ich habe eben dieses eine ein Bild gesehen von dieser Maschine, die Sie jetzt eben in Düsseldorf ausstellen. Und das ist ja quasi so eine Bierbank. Und dann gibt es ja so einen ganz langen, spitzen Metallpfahl, der, glaube ich, an Gewichten aufgehängt ist oder so. Und der kann einen dann durchbohren. Und das tut richtig weh, finde ich, wenn man sich das anschaut, ohne dass man jetzt irgendwie Blut sieht oder so. Ist das der Gedanke dahinter?
Genau, es geht im Prinzip darum, anhand eben dieser Materialien, da ist ein Anschnallgurt, Flugzeuganschnallgurte sind auf dieser, wie Sie sagen, Bierbank. Man sieht, dass man quasi rückwärts in diesen Spieß fällt. Dabei geht es darum, quasi so eine Art Empathie zu wecken für den Schrecken des Todes. Also sich sozusagen auf dieser Weise über seine Vorstellung diesem erhabenen Gedanken zu nähern. Denn das Erhabene ist ja quasi das, was, wonach die Kunst strebt. Und also wie schon Edmund Burke sagte, 1757, the delightful horror, ja, der schöne Horror. Bei mir geht es natürlich in dieser Serie der verschiedenen Selbsttötungsmaschinen nicht nur um das Spiel eben mit Alltagsgegenständen, dass man quasi in einem Do-it-yourself Baukasten sich diese unterschiedlichen Varianten konstruieren kann. Es geht natürlich auch um die Absurdität, in welcher Form man zu Tode kommt. Es gibt eine Maschine, die ironischerweise in der Sammlung des Arbeitsschutzmuseums Dortmund steht, wo man im Stehen sich ertränken kann. Man hat zwei Behälter, einer oben mit Wasser gefüllt, einer unten. Es gibt eine Halskrause, eine Taucherhalskrause, die unten es ermöglicht, in den unteren Tank hineinzuschlüpfen und dann abgeschlossen da drin zu sein. Und dann gibt es eine Toilettenspülung. Und wenn man die betätigt, läuft das Wasser von oben nach unten und man kommt unten aus diesem Loch nicht mehr raus, weil das auch mit dem Zahlenschloss dann verriegelt wird und so weiter. Diese Konstruktion auch der Arbeitsabläufe, das Schritt für Schritt, soll auch den Besucher oder den Betrachter, weniger Besucher natürlich, eher den Betrachter, ja, quasi veranschaulichen, was das eigentlich auch bedeutet, das zu tun. Denn jeder Selbstmord ist einen Handlungsablauf von unterschiedlichen Dingen, die wir uns nicht wirklich vorstellen können. Ich mir auch nicht, aber ich ahne, welcher Leidensweg dahinter steckt und wie sich die Leute den Plan zurechtlegen, wie quasi, wie man statistisch auch festgestellt hat, dass oft Menschen, die mit diesen Gedanken sich beschäftigen, ihre nahegelegenen Berufswege erkunden, um da irgendwas zu nehmen oder das, was ihnen nahe liegt. Ja. In dieser ganzen diesem ganzen Feld. Es waren damals mehrere Arbeiten zu dem Thema über einen sehr langen Zeitraum in den 90er Jahren, sind eben sehr unterschiedliche Dinge entstanden und sind natürlich auch Skulpturen entstanden, die jetzt in den letzten Jahren immer wieder angefragt wurden. Das ist auch für mich sehr interessant zu sehen, dass es auf einmal doch wieder so ein Interesse daran gibt. Damals war das eher, da hat man eher sich so gewundert und dachte, ja, was macht denn der da und was soll denn das? Das ist ja furchtbar, sehr schrecklich und i und o und so. Aber ja, es war meine Werkphase damals und sie hat ganz unterschiedliche Aspekte auch.
Ich finde es total spannend, weil, also einerseits musste ich jetzt wirklich ganz unwillkürlich lachen, wenn Sie diese Ertrinkungsmaschine, als Sie die beschrieben haben mit der Klospülung, und dann sind wir beim Selbstmord und bei der Vorstellung, wie Menschen das tun, wenn sie selbst töten. Also es ist der Tod und das Ernsteste überhaupt, und dann gleichzeitig muss ich lachen. Das ist ein sehr faszinierende Mixtur. Und das finde ich auch spannend. Also Sie sagen ja, es ist absurd. Das braucht wahrscheinlich Humor, um sich dem überhaupt nähern zu können, oder? Wenn man das ohne Humor, ohne das Absurde macht, dann wird es uns wahrscheinlich erdrücken, erschrecken und würden wegrennen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, die Auseinandersetzung mit einem Thema in dieser Form beinhaltet natürlich auch immer, es nahbarer zu machen. Also was eigentlich nicht geht. Der Tod ist eine unfassbare Dimension, die unser ganzes Leben bestimmt. Und sich sozusagen auf so eine eher belustigende, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Art und Weise auseinanderzusetzen, heißt auch, sich zu versuchen, darüber hinwegzusetzen und es leichter zu machen, was eigentlich nicht leicht zu machen geht. Und es ist klar natürlich, dass auch je älter man wird, man damit versöhnlicher umgeht, weil auch die Gewissheit und die Chancenlosigkeit gegeben ist und man nicht darum herumkommt. Normalerweise würde man jetzt sich damit nochmal auseinandersetzen, aber es war eben eine Zeit in den 90er Jahren, die für mich auch sehr aufregend war, sehr, also getrieben von vielen neuen Dingen, die auf mich einstürmten, und natürlich auch mit Erfahrungen. Das hat auch immer was damit zu tun, was man im Umkreis, in seinem sozialen Umfeld erlebt und hört und von was man fasziniert ist.
Ich frage mich, also um was es dann letztlich geht, das klingt ein bisschen wie so eine Bewältigung dieses Schreckens. Sie sagten vorhin Empathie mit dem Schrecken des eigenen Todes. Ist das Ziel, oder was ist für Sie eine gute, fruchtbare, interessante Auseinandersetzung mit dem Tod?
Ja, das ist für mich in erster Linie natürlich die Beschäftigung mit allen Varianten, die in Literatur, Philosophie und so weiter aufgezeigt werden. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, dass je älter man wird, natürlich auch einen anderen Umgang mit dem Tod hat, zwangsläufig. Und in dem Zusammenhang der damaligen Annäherung war das auch eher eine Untersuchung, an die Grenzen in der Kunst zu kommen. Also so wie ich das eben vorher auch mit den Performances getan habe. Die Gruppe der Autoperforationsartisten löste sich auf, jeder arbeitete für sich weiter, und für mich war das Thema, um auch sozusagen aus dieser Phase der Performances herauszukommen. Und ich glaube, ich bin da auch nicht allein. Es gibt ja sehr viele Künstler, die ihr ganzes Leben lang im Zentrum ihrer Arbeit eben diese Fragestellung haben. Mein Umgang hat sich etwas geändert. Er ist etwas doppelbödiger vielleicht noch geworden. Dieses Thema ist nicht verschwunden aus meiner Arbeit. Also es tritt nur in anderer Form immer wieder auf.
Also es geht auch irgendwie um Grenzen, wie Sie sagen, vielleicht Tabubruch oder sowas, weil das dann interessant ist. Und vielleicht hat es auch eine ästhetische Faszination. Sie haben mal gesagt, manche Dinge entwickeln erst ihre bildnerische Präsenz, wenn sie zerstört sind, wenn sie kaputt sind, dann werden sie eigentlich erst interessant. Haben Sie dafür Beispiele?
Das ist natürlich so, dass tagesaktuelle Themen natürlich auch einen ganz starken Einfluss haben. Damals waren das zum Beispiel die Ereignisse, die ich in New York sehr hautnah miterlebt habe, als die Heaven's Gate-Sekte den Komet Bob Haley folgen wollte, weil sie glaubten, im Schatten dieses Kometes fliegt ein Raumschiff mit Aliens und sie wollten unbedingt an Bord gelangen und hatten dann einen Weg gefunden, sich selbst mit Schlaftabletten und Plastiktüte aus dem Leben zu bringen, womit sozusagen auch dieser Begriff der Jenseitsphäre nochmal ganz anders deutlich wird. Und das war für mich ein Ereignis, was mich schon auch mit geprägt hat und was auch die Arbeit an solchen Dingen weiter mit bestimmt hat.
Das ist spannend, dass Sie sagen, dass das damals, also in den 90ern, als Sie diese Selbsttötungsmaschinen gemacht haben, dass das vielleicht eher so mit Distanz und was macht der dafür, unansehnliche Sachen gesehen wurde und Sie jetzt aber sagen, es gibt ein neues Interesse dafür und ein ernsthafteres Interesse auch, oder wie würden Sie das beschreiben und woher glauben Sie, kommt es, dass man das jetzt nochmal anders interessant und wertvoll sieht als damals?
Ja, es ist so ein Selbstverständnis nicht mehr so da für die glückliche, heile Welt. Es ging wirklich so Mitte der 10er Jahre, ging das jetzt, also 2014, 15, glaube ich, war die erste Anfrage, ging das los, dass regelmäßig Museen natürlich entsprechend ihren Themen, und die passten dann eben diese Skulpturen angefragt haben. Und das, ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir nicht sicher sind, wie wir am nächsten Tag aufwachen oder was die nächste Headline uns bringt, die uns dann in eine neue Depression wirft, sozusagen. Also die Selbstgewissheit unserer Existenz wird zunehmend in Frage gestellt.
Und da kann die Kunst uns helfen? Also würden Sie das auch so sagen? Wäre das Ihr Anspruch auch? Also da uns, der Gesellschaft, den Menschen andere Zugänge zu Tod, eine andere Auseinandersetzung, überhaupt eine Auseinandersetzung nahezulegen? Geht es Ihnen auch darum?
Ja, die Kunst kann ja immer nur als Kronzeug agieren und darauf hinweisen und kann, bevor Dinge vielleicht sich in wirklich konkreten Schwierigkeiten artikulieren, könnte die Kunst aufmerksam machen und warnen oder könnte auch so eine Art Leitfaden sein, um damit umzugehen und um die Dinge zu verstehen und sie anders zu sehen als möglicherweise Internetnachrichten aus irgendwelchen seltsamen Newsportalen, wo Leute nur Geld damit verdienen wollen und Angst und Schrecken verbreiten. Es ist natürlich immer so, der Raum, an dem das stattfindet, ist natürlich ein Ort, der quasi ähnlich einer Kirche ist. Ja? Man kann schon auch, so sehe ich das zumindest, das Museum quasi mit so einem Raum vergleichen. Es ist eine ganz andere Konstellation. Also wir gehen ja, oder ich gehe ja nicht mit meinen Arbeiten auf die Straße. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt quasi aktiv direkt in den Alltag hinein eingreifen, sondern ich habe das Privileg, quasi in diesem geschützten Raum es zu tun. Aber wenn man sich darauf einlässt und in das Museum geht, dann kann ich jedem garantieren, dass da auch ein Aha-Effekt damit verbunden ist und dass die Betrachtung vieler Dinge über die Form, wie sie in den Museen gezeigt wird, nochmal eine ganz andere Klärung mit sich bringen kann. Ja.
Diese Ausstellung, in der jetzt Ihre Arbeit zu sehen ist, die heißt ja Tod und Teufel und da geht es auch um Horror. Also da geht es ja eigentlich quasi um Horror mit künstlerischen Mitteln und vielleicht könnte man auch Ihre Arbeit als solches verstehen. Was haben Sie so für einen Bezug zu diesem Genre Horror als Film-Erzähl-Genre?
Im kinematografischen Bereich ist das jetzt nicht so ganz mein Interesse. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass viele Horrorfilme mir wirklich einfach zu hart sind. Also ich bin dann da auch eher dünnhäutig und bevorzuge dann andere Filme. Also ich bin eher auch für das Metier des Science Fiction. Aber das steht ja hier nicht zur Diskussion. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit man dann selber auch an seine eigenen an seine eigenen Grenzen geht, dessen, was man sich zumuten, selbst zumuten würde und so weiter. Und da sieht man eine riesen Bandbreite. Da bin ich immer wieder fasziniert und erstaunt, was Menschen alles tun können, was sie sich antun können, was sie erleiden können. Ja? Und da ist manchmal auch der Gläubige, der seinen Arm sein Leben lang nach oben reckt und plötzlich so einen verdorrten Arm hat, weil er im Glauben an seinen Gott eben das für die richtige Geste hielt, auch in der Kunst zu sehen. Also es gibt sehr, sehr viele Künstler, die auch sich selbst als Material radikal einsetzen. Ich bin da eher mehr auf so einer manchmal ironischen Schiene unterwegs. Also wenn ein Gasherd mit einem Folie-Tape abgetaped ist und in der Backröhre quasi durch die Folie nur ein kleines Loch noch offen ist, wo man seinen Kopf reinstecken kann. Und die Arbeit heißt dann Mums Favorite oder das Beste für Vati. Dann sieht man ja auch, dass ich sozusagen Alltagsgegenstände ironisch umdeute, um eigentlich auf das Unfassbare wieder aufmerksam zu machen.
Ja, da sind wir wieder bei der Erhabenheit der Kunst, die Sie ganz am Anfang genannt haben, und die Empathie für den Schrecken des Todes, den Sie erwähnt haben. Via Lewandowski, der sich in seiner Arbeit sehr ausgiebig und vielschichtig mit dem Tod befasst, und eine seiner Selbsttötungsmaschinen ist jetzt eben gerade zu sehen im Kunstpalast Düsseldorf in der Ausstellung Tod und Teufel, wo auch andere Werke zu sehen sind von so prominenten Menschen wie Billie Eilish oder Lars von Trier. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese Hintergründe.
Sehr gern.